Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Ist doch theologisch. Ich bin Mathilda.
Und ich bin Martin.
Ich habe heute wieder eine neue Frage dabei. Ganz was Neues, ja. Und zwar lautet die heute: Was ist wichtiger? Theologische Klarheit oder theologische Einheit?
Okay. Ja, was ist wichtiger? Wichtig, würde ich mal sagen, ist beides. Also wenn ich in die Bibel hineinschaue, also ich fange mal mit der Einheit an, ist ein wichtiges neutestamentliches Thema, dass Jesus immer wieder darauf hinweist, also er möchte, dass seine Gemeinde eins ist. Also am deutlichsten kommt das zum Ausdruck in Johannes 17, Vers 21. Und da in seinem hohen priesterlichen Gebet, also dem Gebet, das Jesus kurz vor seiner Verhaftung betet, für die Jünger und für die, die später durch die Jünger zum Glauben kommen. Und an der Stelle betet er, also damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, damit auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ja, und das ist, also da kommen ganz viele Dinge jetzt in diesem Vers zum Ausdruck. Zum einen, dass also diese Einheit zwischen Vater und Sohn, und das ist ja eine richtig feste Einheit, ja, eine sehr klare Einheit, dass die praktisch so das Vorbild ist. Und an dieser Einheit soll sich praktisch die Einheit der Christen orientieren. Und das zweite Moment, was da zum Ausdruck kommt, ist, dass also diese Einheit auch ein Signal oder ein Zeugnis ist für die Menschen um die Gemeinde herum. Also die Menschen, die nicht oder noch nicht glauben, ja, dass es für sie so ein Glaubwürdigkeitszeichen ist, die Christen betreffend. Ja, also. Und ich glaube, das sieht man ja auch immer wieder, dass Menschen jetzt, die eher so ein bisschen kritisch distanziert sind, dass die oft auch auf diesen Punkt schauen und sagen, okay, was ist denn mit den Christen? Ja, zerstrittener Haufen, wenig glaubwürdig. Ja. Also insofern macht diese Stelle schon deutlich, Einheit ist ein ganz wichtiges Anliegen. Und also Jesus betet für diese Einheit. Ja. Und der Maßstab für die Einheit ist also die Einheit zwischen ihm und dem Vater. Ist krass, also total krass, ja. Oder eine andere Stelle, die mir einfällt, ist bei Paulus im Epheserbrief, Kapitel 4, da heißt es ab Vers 3, seid darauf bedacht, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen seid zu einer Hoffnung. Ja. Mhm. Also da mehrmals kommt hier dieses Wort ein vor. Ja. Also ein Leib, ja, die ganze Gemeinde ist ein Leib. Also nicht hier der katholische Leib und der evangelische und der freikirchliche und der charismatische. Ja, es ist ein Gemeinde, Jesu ist ein Leib. Spannend. Ja, und ein Geist, Jesus hat auch nicht verschiedene heilige Geister ausgesandt und ausgeschüttet, sondern den einen Heiligen Geist, und der ist eigentlich das Verbindende. Ja, wir sind berufen zur Einheit, wird hier deutlich. Also sehr deutlich, ja. Oder nochmal eine andere Stelle, 1. Korinther 1, Vers 10, da sagt Paulus, ich ermahne euch, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst. Boah, ja, also keine Spaltung, ja, also nicht 5 oder 7 oder 12 verschiedene Kirchen oder Gemeindeverbände oder, ja, sondern ein Leib, keine Spaltung. Also insofern, das ist schon ein wichtiges Anliegen, es liegt Jesus auf dem Herzen, das merken wir eben an diesem hohen priesterlichen Gebet. Einheit ist nicht irgendwas Nebensächliches, ist nicht irgendwie optional, ja, sondern sie ist ein wichtiges geistliches Ziel. Und wenn man guckt, was damit in Verbindung steht, also Einheit wird immer wieder bedroht, dadurch, dass Menschen sich selber irgendwie zu wichtig nehmen. dass Menschen sich selber zum Maßstab machen und ihre Erkenntnis zum Maßstab machen. Und deshalb erfordert Einheit eigentlich die Bereitschaft, einzusehen, also alle Erkenntnis, alles Wissen ist Stückwerk, ja, ist begrenzt.
Ja.
Ich habe nie die volle Erkenntnis. Ich brauche auch Ergänzung. Und es braucht eine Portion Demut an der Stelle. Es braucht Liebe. Es braucht die Bereitschaft auch, ja, einander zu vergeben, da wo Verletzungen geschehen sind. Ja, also, und eins ist auch noch klar, Paulus verdeutlicht das an diesem Bild vom Körper, vom Leib, dass Einheit nicht bedeutet, alle sind gleich.
Mhm.
Ja, erzählt er ja die ganz verschiedenen Körperteile und Organe und so auf und sagt also, jedes hat seinen Platz, jedes hat seine Funktion. Und also es ist eine Einheit in Unterschiedlichkeit. Ja, also Es ist eine Einheit, die nicht gleichförmig ist, sondern die auch eine gewisse Bandbreite und eine gewisse Unterschiedlichkeit zulässt. Ja.
Ja, ich glaube, der Punkt ist tatsächlich ziemlich wichtig zu betonen, weil, glaube ich, viele auch denken unter einer Einheit, es denken immer alle gleich und alle ticken gleich. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig zu betonen. Und du hast jetzt einige gute Punkte zu dem Thema genannt, Einheit, wie es in der Bibel auch vorkommt. Aber so wie ich am Anfang rausgehört habe, das spielt die Klarheit natürlich auch noch eine wichtige Rolle.
Ja.
Was hast du denn da für theologische Punkte, gerade auch aus der Bibel?
Also, ja, man muss sagen, die Bibel legt genauso auch großen Wert auf die Klarheit der Lehre. Ja, sie spricht zum Beispiel von einer gesunden Lehre in Abgrenzung zu ungesunden Lehren. Ja, und ich mache es mal an einem Beispiel deutlich.
Ja, ich wollte gerade fragen.
Eine ungesunde Lehre ist zum Beispiel Gesetzlichkeit. Weil Gesetzlichkeit immer wieder Unterschiede macht zwischen Menschen. Und Menschen, die jetzt weniger willensstark sind, zum Beispiel einfach abwertet. Also darin liegt ganz oft auch eine Abwertung, das also in dieser Gesetzlichkeit. Und insofern ist das wirklich ungesund, es setzt Menschen unter Druck, es führt Menschen auch oft dazu, dass sie von sich selber glauben, sie seien nicht gerettet, sie seien verloren. Dass sie selber praktisch sich quasi so ein bisschen ausschließen. Ja, also das wäre ein Beispiel für eine ungesunde Lehre, die Jesus auch immer sehr stark bekämpft hat. Also Jesus war an keiner Stelle so hart und so eindeutig wie gegenüber gesetzlichen Pharisäern. Er hat gesagt, ihr ladet anderen Menschen Lasten auf. Ja, also ihr fordert, ihr verlangt irgendwelche Dinge von Menschen und ihr selber tut's nicht. Ja, ihr selber. Und vor allen Dingen, ihr habt eine komplett falsche Herzenshaltung, ja, eine unbarmherzige. Das entspricht nicht dem Wesen Gottes, nicht dem Charakter Gottes, ja. Das, also diese Haltung der Unbarmherzigkeit.
Mhm.
Ja. Also das wäre zum Beispiel ein Beispiel für eine ungesunde Lehre. Und deshalb ist Paulus diese gesunde Lehre sehr wichtig. Also Titus 2,1 sagt Paulus mal eben zu seinem Mitarbeiter Titus, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Ja, insofern soll Lehre nicht beliebig sein, sondern sie soll tatsächlich gesund sein.
Mhm.
Das ist aber nicht das Einzige. Also klare Lehre ist dann natürlich auch eine Lehre, die sich eindeutig an der Bibel als dem Wort Gottes orientiert. Auch da gibt es eine Stelle, also 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt es zum Beispiel, alle Schrift ist von Gott eingegeben, wörtlich heißt es dort eingehaucht und nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Also da wird deutlich, also die Bibel ist praktisch der Maßstab für das, was gesunde Lehre ist und ausmacht.
Mhm.
Ja, und dann gibt es eben auch Stellen, die an der Stelle dann deutlich machen, also es gibt auch eine klare Kante, eine klare Abgrenzung gegenüber eben falscher oder unbiblischer oder ungesunder Lehre. Ja, also die klarste Stelle ist in Galater 1, Vers 8. Da sagt Paulus sehr, sehr, sehr scharf, sehr hart. Ja? Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium predigen würden, als das, was wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Also das ist schon...
Ja, also hat der Tobak.
Ja, also eine relativ scharfe Abgrenzung. Und es geht darum, es geht auch da wieder letztlich um eine gesetzliche Lehre, dass nämlich die Galater sagen, naja, das mit Jesus ist gut und schön, aber das reicht nicht. Ja, und wir müssen trotzdem das ganze alte mosaische Gesetz einhalten. Und erst dann wird uns Gott annehmen. Ja, und da sagt Paulus, nein, also das ist nicht mehr das Evangelium. Ja, und wer ein anderes Evangelium predigt, also von dem grenze ich mich ganz scharf ab. Ja, oder 2. Johannes 1, Vers 10, ist jetzt nicht Paulus, sondern Apostel Johannes. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht.
Ja. Okay.
Also gut, das heißt nicht, wenn unser Nachbar kein Christ ist, dann sollen wir ihn nicht mehr grüßen. Darum geht es nicht. Ja? Also es geht nicht um irgendwelche Menschen, sondern es geht tatsächlich um Menschen, die kommen, also so mit dem Anspruch, dass sie irgendwie ja, göttliche Lehre bringen und verkündigen. Ja? Und da sagt Johannes, wenn sie nicht diese Lehre, dieses Evangelium bringen, dann habt mit ihnen nichts zu schaffen. Ja, oder, ja, gibt noch eine schöne Stelle, 1. Timotheus 6, Vers 3. Wer nicht beim Evangelium, also bei der Lehre Christi bleibt, der ist aufgeblasen und versteht nichts.
Ja.
Aber,
ja.
Ja.
Also es macht klar, was es bedeutet.
Ja, also von daher ist deutlich... Ja. Also Lehre ist nichts Unwichtiges. Es gibt in unserer Zeit manchmal auch so die Tendenz, so, oh, hauptsächlich wir fühlen alle das Gleiche und Hauptsache wir sind alle im Lobpreis miteinander verbunden, egal was wir sonst so, ja, Lehre ist zweitrangig. Das stimmt nicht, ja, weil Lehre sehr viel auch, einen sehr großen Einfluss darauf hat, also wie unser Glaube letztlich aussieht, ja. Und an der Stelle ist für die neutestamentlichen Autoren, also diese Lehre von Gottes Barmherzigkeit und Gnade, dass Jesus Christus gekommen ist und wirklich für alle Schuld bezahlt hat und Menschen kommen dürfen in seinem Namen, im Glauben und sich einfach an Gott wenden können, das ist zentral und wichtig. Ja, Jesus Christus hat damit praktisch den Ankläger entmachtet, dass es Vergebung gibt. Und er hat den Tod entmachtet. Ja, es gibt ewiges Leben. Das sind so die zentralen Punkte. Und ich glaube, wir können schon eine gewisse Einheit haben mit Leuten, die sich Christen nennen. Aber ich sag mal... Eine wirklich geistliche Einheit ist am Ende da möglich, ja, wo wir tatsächlich auch gemeinsame Grundüberzeugungen haben. Mhm. Ja, und wenn jemand zu mir sagt, naja, Jesus auferstanden, das kann ich jetzt nicht wirklich glauben. Für mich ist er nur so in der Verkündigung der Jünger auferstanden, dann ist das einfach schwierig, weil an der Stelle geht etwas auseinander. Ja?
Ja.
Also das heißt nicht, dass ich dann sage, also mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Ja, aber so, ich sag mal so, wirkliche Einheit oder oft ja, Einheit, ja, zusammen beten. Es geht natürlich nur dann wirklich vollumfänglich, ja, wenn wir auch ich sag mal, die gleiche Vorstellung davon haben, was Gebet ist.
Ja, dann dürfen aber quasi auch die Differenzen nicht zu groß sein, weil man kann sich ja in theologischer Klarheit kann man sich ja in, glaube ich, auch gefühlt allen Themen irgendwie verrennen.
Ja,
und
absolut.
Da wäre halt auch noch eine Frage, wie gehe ich denn damit um, wenn jetzt auch in der Gemeinde, auch wenn da jetzt Differenzen zu Themen aufkommen, wo man sagt, ja, nee, also ich bin da jetzt eigentlich tatsächlich anders überzeugt. Also wie geht man denn da auch miteinander um? Weil man will ja eigentlich auch eine Einheit sein oder soll auch eine Einheit sein.
Also zum einen, theologische Klarheit oder lehrmäßige Klarheit besteht nicht in Haarspalterei. Ja, also es würden manchmal Themen herangeführt. Wir hatten hier ja auch schon solche Themen, so kommt die Entrückung vor der großen Trübsal, während der großen Trübsal, nach der großen Trübsal. Das ist für mich keine Frage, an der man jetzt irgendwo theologische Klarheit so festmachen sollte, dass man sagt, jeder, der an der Stelle anders denkt, mit dem kann ich nicht. Ja?
Okay,
also an der Stelle überwiegt für mich ganz eindeutig die Aufforderung zur Einheit, weil hier geht es tatsächlich um Erkenntnisfragen.
Mhm.
Ja? Es gibt Fragen, die auch eine gewisse Bandbreite zulassen und wenn an solchen Stellen wenn aus solchen Fragen Bekenntnisfragen gemacht werden und sich daran entscheidet, bist du mein Bruder oder meine Schwester oder eben nicht, ja, dann finde ich das schwierig, falsch.
Mhm.
Ja. Ich denke, die Linie läuft tatsächlich vor allem da, wo es jetzt um ganz existenzielle Dinge des Evangeliums geht.
Mhm.
Und weil du sagtest, wie gehen wir miteinander um? Also ich würde immer zunächst versuchen, miteinander um Klarheit zu ringen.
Mhm.
Miteinander im Gespräch zu sein und zu sagen, guck mal, ich verstehe die Aussagen der Bibel so. Ja, und ich versuche, den anderen auch auf den anderen zu hören, versuche auf der anderen Seite aber natürlich auch ihm oder ihr klarzumachen, wie ich zu meiner Überzeugung komme.
Mhm, ja.
Und ich würde immer zuerst versuchen, den anderen oder die andere zu gewinnen oder auch mich selber zu hinterfragen, beides, ja, mich selber zu hinterfragen und gegebenenfalls aber auch den anderen zu gewinnen und schon erstmal warten damit, jetzt irgendwo da vorschnell Grenzen zu ziehen.
Ja, ja.
Das wäre so mal grundsätzlich
eine gewisse Offenheit. Ja.
Ja. Irgendwann merkt man dann vielleicht, dass es doch Punkte gibt, wo man jetzt nicht, wo es etwas nicht zusammenpasst. Und dann würde ich trotzdem nicht in Frage stellen von vornherein, dass der andere oder die andere es als Christ ernst meint. Aber dann haben wir an diesem Punkt gehen die Erkenntnisse dann auseinander.
Mhm.
Ja. Und wenn das jetzt wirklich grundlegende Fragen des Heils sind, ja gut, dann wird es schwierig.
Okay. Ich würde sagen, wir haben alle Punkte, die, glaube ich, zu der Frage nötig sind.
Also wenn jetzt jemand sagt, ja, aber was ist denn jetzt wichtiger?
Ja.
Würde ich sagen, naja, beides ist wichtig, ja.
Gut.
Beides muss in einer Balance stehen.
Ja. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann dürft ihr uns die Fragen natürlich sehr gerne schicken. Wir haben wie immer unter der Folge einen Link und da könnt ihr uns eure Fragen schicken und wir antworten sehr gerne drauf. Ihr könnt natürlich auch gerne Feedback schreiben. Und dann würde ich einfach sagen, wir hören uns in der nächsten Folge.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Okay. Ciao.